Augen zu und reinhören. Willkommen zur 5. Episode des Podcasts Blickwinkel, dem Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb und vorerst auch der letzten Episode der ersten Staffel. Ich bin Florian Kretz, Inhaber und leitender Operateur der Precise Vision Augenärzte in Rheine, Greven und Erlangen. Und ich freue mich heute sehr, einen besonderen Hochkaräter der Augenheilkunde bei mir zu haben, Herrn Professor Hagen Thieme, Klinikdirektor der Universitätsaugenklinik mit Poliklinik in Magdeburg und Vizepräsident der DOG und zukünftiger Präsident der DOG, die ja auch im Moment um die eigene Effizienz quasi sich Gedanken machen muss, da die Kongresslandschaft ein bisschen ausgestorben ist.
Ja, hallo Herr Kretz, auch von mir. DOG und großer Kongress in Berlin im Estrel. Die meisten der Zuhörer oder Mithörer werden den ja kennen. Das sind in 4 Tagen 5.000 Leute, die sich in einer Industrieausstellung umtun, Vorträge hören, alle eng gedrängt, teilweise Mindestabstand von ein paar Zentimetern. Da war natürlich klar, dass wir im Gesamtpräsidium irgendwann eine Entscheidung treffen mussten, findet der Kongress statt oder nicht. Und wir haben dann eine Telefonkonferenz vor, ich glaube, einigen Wochen durchgeführt. Und dann war das einhellig und einstimmig im Gesamtpräsidium beschlossen, dass dieser Kongress in der Form nicht stattfinden kann. Also als Anwesenheitskongress. Und wir haben dann entschieden, dass wir den auf digital versuchen umzuplanen, was zugegebenermaßen natürlich bei der Fülle der Eingänge und Anmeldungen extrem schwierig ist, da aus der Sache dann ein Konzept zu entwickeln und ein Programm zu entwickeln, was schlüssig ist, was interessant ist. Wir mussten einiges streichen, wir mussten einiges hervorheben oder wollen einiges hervorheben. Die Frage, wie wird das moderiert, wie wird das angenommen, wie sehen die Zuschauer dann, wie viel Likes sind da und Dislikes, das wissen wir alles nicht. Das heißt, wir laufen da so ein bisschen in ein völlig unbekanntes Szenario rein, sind gespannt, aber schauen wir mal, wie es wird.
Wir beide haben ja heute das Diskussionsthema Effizienz im OP, vom Daily Business bis zur strategischen Entscheidung. Und ich denke, da sind einige Entscheidungen, die ja bei der Kongressorganisation ähnlich knifflig sind wie bei uns aktuell im OP zu treffen.
Ja, das ist richtig. Also durch den Kontakt in der DOG mit vielen anderen Klinikdirektoren hatten wir natürlich schon so einen Austausch und haben auch gemerkt, dass gerade die Augenheilkunde, ich sag mal in den großen Kliniken oder auch in den Universitätskliniken, doch schon Schwierigkeiten hatte, ihre OP-Programme weiterzumachen. Das kam auch von der Bundesregierung ganz klar die Ansage, keine elektiven OPs mehr durchzuführen. Das heißt, wir haben massiv abbestellt. Viele, viele Telefonate mit Angehörigen und Patienten führen müssen, warum jetzt gerade dies gecancelt wird. Und wir waren gezwungen. Ich hatte also direkte Ansage von meinem ärztlichen Direktor, vom Klinikumsvorstand, dass wir diese OPs nicht mehr machen dürfen. Nur noch Notfälle. Da waren die Netzhautablösungen, da war das akute Glaukom, da waren die ganz, ganz schwierigen kindlichen Glaukome, die wir dann mit Sicherheitsabstand und Triage und Hygienekonzepten gemacht haben, aber deutlich reduziert. Ich selber habe in der Zeit auch meine Station quasi geschlossen von 30 Betten.
Ich halte jetzt hier nochmal ganz kurz ein, weil wir brauchen ja auch noch ein bisschen Gesprächsstoff für später. Ja. Ganz wichtig ist mir, ich würde gerne mit Ihnen noch so ein paar besondere Punkte in Bezug auf die Effizienzsteigerung später besprechen. Zum einen auch gerade in so einer Krise wie jetzt, so eine Pandemie, die uns ja jederzeit wieder treffen kann, auch mit neuen, wenn wie gesagt auch Covid ist ja nur ein Virus, der sich weiterentwickeln kann, sind vielleicht der Wechsel von wiederverwendbaren Produkten auf Einmalprodukte eine Möglichkeit, um auch in so einer Zeit weiterarbeiten zu können. Mein zweiter ganz wichtiger Aspekt für später, den ich mit Ihnen beleuchten möchte, ist, was müssen wir ändern an den Abläufen, an dem Aufbau in den Kliniken, vielleicht auch der Wechsel mehr in das Ambulante hinein, wie ja zum Beispiel in den USA bei Netzhautablösungen, bei Keratoplastiken schon üblich ist. Und als letzter Punkt unsere Rubrik Blickwinkel Lifehack, bei dem ich von Ihnen ganz gerne quasi Ihren eigenen Lösungsansatz für ein Problem, das ich Ihnen nachher noch nennen werde, sodass unsere Zuhörer da auch wirklich nochmal was mitnehmen.
Ja, okay, alles klar.
Herr Thieme, Sie haben ja eine ziemlich schwere Zeit durchgemacht durch Covid. Die Station ist quasi geschlossen worden, um die Covid-Patienten zu versorgen. OP-Valenzen sind weggebrochen für Sie. Vielleicht wollen Sie noch mal ganz kurz das Wichtigste davon zusammenfassen, was Ihnen genau passiert ist. Aber dann eben auch, wie planen Sie jetzt für die Zukunft, um das Weggefallene vielleicht wieder aufzuholen, weil die Patienten sind ja da.
Also die Schwierigkeit war, dass im Grunde der Klinikumsvorstand eine Lösung gesucht hat, um eine Covid-Station aufzumachen. Das heißt, wenn eine Welle kommt, wo lassen wir die Patienten dann? Dann habe ich dann interdisziplinär auch mit dem Chef der Neurochirurgie, dem Professor Salioglu, letztendlich einen Deal gemacht. Ja, dass ich gesagt, also bei dir ist es so, Erol, du hast auch nicht viele Patienten im Moment, weil die Patienten bleiben weg, haben Angst, ins Klinikum zu kommen. Das heißt, er hatte Betten für mich, die ich dann belegen durfte, sodass wir jetzt aus seiner Station so ein 50-50 gemacht haben. 15 Betten für ihn, 15 Betten für mich, sodass ich zumindest meine Notfälle weiter versorgen konnte. Aber es ist richtig, ich habe eine ganz, ganz hohe Anzahl von Patienten, eine kleine Welle, die wir jetzt abarbeiten langsam, wo wir wieder operieren dürfen, auch elektiv, die wir einfach vor uns herschieben. Und Sie sagen Effizienzsteigerung, das ist natürlich so eine Frage. Wie wollen Sie in so einer Situation noch die Effizienz steigern? Das können Sie eigentlich nicht. Ich rechne definitiv dieses Jahr mit einem ganz, ganz großen Minus in der Zahl von Operationen, in DRGs, in Umsätzen von meiner Klinik. Das habe ich dem Klinikumsvorstand auch gesagt, dass es nicht mehr aufzuholen ist. Wie sollen wir das auch schaffen, ja, wenn wir für alle Notfälle da sein müssen?
Was für Sie ist denn die größte Limitation in Ihrem Arbeitsablauf, wo Sie denken, wenn da was gemacht werden könnte, dann würde sich die Effizienz vielleicht sogar von alleine verbessern, unabhängig jetzt mal von Covid?
Na, es ist letztendlich, da haben Sie vielleicht in Ihrem Setting einen großen Vorteil, indem Sie die Abläufe wirklich planen können. Ja, Sie werden vielleicht nicht ständig gestört durch Notfälle, durch das akute Glaukom, was dennoch trotzdem eine Iridektomie braucht, was Ihnen quasi, oder ein kindliches Glaukom, wo ich innerhalb von 2-3 Tagen Vollnarkosetermin zur Verfügung stellen kann und will, weil ich das möchte, weil diese Kinder behandelt werden müssen. Da sagen Sie vielleicht, na ja, gut, ich kann takten, ich kann immer nach Schema, ich nenne das jetzt mal ein bisschen salopp, aber nach Schema F vor mich hin operieren, werden aber nicht durch Notfälle gestört. Vielleicht übertreibe ich ein bisschen, aber
wir haben schon einige Notfälle und wir haben ja auch einen eigenen Anästhesisten und ich operiere ja auch Kinder. Ja. Das heißt, auch die kriegen bei uns relativ schnell den Termin. Ich glaube, mein Vorteil ist einfach der, wenn ich sage, ich möchte jetzt heute operieren, dann werde ich jetzt heute operieren, weil mir kein anderer was vorschreiben darf.
Da sind Sie in der glücklichen Lage, ich kann das nämlich nicht, sondern ich muss mich mit anderen Disziplinen quasi um Anästhesisten streiten. Verstehen Sie? Das ist dann extrem schwierig, in eine Planung reinzukommen, wo Termine eingehalten werden sollen oder müssen für Operation. Ich hab zum Beispiel verschiebe auch Operationen, weil ich sie nicht schaffe. Die kommen dann auf den nächsten Tag. Dann kommt das Rad wieder einen Sprung weiter. Dann hakt es wieder an einer anderen Stelle. Also das ist manchmal so ein bisschen unbefriedigend. Von daher
diese Abläufe, das Interdisziplinäre ist quasi das Komplizierte. Richtig. Aber sehen Sie für sich selbst noch irgendwie Verbesserungspotenzial vielleicht in Ihrer eigenen Abteilung? Wo könnte man etwas machen? Zum Beispiel Sterilisationsprozesse brauchen ja auch eine gewisse Zeit. Dann sind die Instrumente nicht fertig. Ja. Kann man vielleicht dort in der Richtung noch irgendwas tun, damit man schneller an die Sachen rankommt, um auch schneller wieder den nächsten Patienten behandeln zu können?
Ja, da hatte ich früher immer so ein bisschen so bloß nicht rangehen an diese Einmalinstrumente. Ja, das gefällt mir qualitativ nicht und ich möchte aber immer diese Firma haben und auf die kann ich mich verlassen. Und diese Einmalinstrumente, die waren auch in der Vergangenheit teilweise von der Qualität nicht so, dass man, Sie wissen ja, eine Knüpfpinzette, wo Sie 15 Mal nach einem 10-0 Nylonfaden nachhaken müssen, das schmeißen Sie in die Ecke, das wollen Sie nicht als Chirurg, ja. Genauso irgendwelche Messer, die stumpf sind und wo Sie dann 3 aufreißen müssen. Aber die Qualität ist viel, viel besser geworden. Ich weiß nicht, ob Sie das auch beobachten. In Ihrem Setting, also da schalte ich im Moment um. Ich reduziere auch Linsenlager teilweise, wo ich dann so diesen Wildwuchs, jeder Oberarzt möchte seine Linse haben. Das möchte ich eigentlich nicht mehr. Ja, ich sag so, die sind vorgegeben, die sind gut, die sind evaluiert, da ist die Nachstarrate bekannt und. Da kommen die Ergebnisse gut raus und dann zwinge ich auch die neuen Chirurgen, die bei mir Ausbildung kriegen, zu bestimmten Linsentypen, weil ich sag, also jetzt, da muss nicht jeder irgendwie seine eigene Idee haben.
Arbeiten Sie schon mit Backup-Lagern, mit resterilisierbaren Instrumenten? Also das, was wir relativ schnell angefangen haben, aber aus einer ganz anderen Problematik heraus. Wir haben einen neuen Standort aufgemacht und ich habe mich zum ersten Mal hingesetzt und einfach ausgerechnet, wie viele OPs muss ich überhaupt machen, dass sich die Investition eines Steris lohnt?
Ja, auch wieder glücklich, sollten mal die Position wechseln. Ich meine, Sie haben wirklich das Glück, können diese Planung machen. Sie kommen natürlich, wenn Sie irgendwo einen Ruf annehmen und in irgendein Setting reinkommen, da ist eine Sterilisierung, Sterilisations, da sind die Mitarbeiter, ja, die sind auch eigentlich geschult für die Augeninstrumente. Das heißt, ich bin in der glücklichen Lage, dass das nicht in den Zentralsteril reingeschmissen wird, wo Sie sicher sein können, dass so ein Diamantmesser nicht überlebt, ja. Und auch das ist mir in anderen Häusern, also ich höre davon, ist ganz normal, Sturzschaden dann an jeder Straßenecke für diese Dinger, die 1.000 Euro und mehr kosten. Aber im Prinzip muss man die Abläufe optimieren. Ich habe Siebe, auf die ich so lange zurückgreifen kann, bis ich quasi, ich kann am Tag 5 oder 6 Vitrektomien machen. Ja? Und, aber dann ist auch relativ schnell vorbei. Und ich komme schon manchmal, wenn so Dinge häufiger passieren, am Tag so, ich sag jetzt mal, kindliches Glaukom 3 am Tag, das wird dann schwierig, weil ich dann mit den Kathetern gucken muss, wie ich da klarkomme. Aber das ist extrem selten und das weiß man eigentlich vorher. Dann kann man so ein bisschen.
Also wir haben eben angefangen, wir haben uns ein Backup-Lager an High-Class-Instrumenten angeschafft und benutzen für den Standard einfach die Einmal-Instrumente. Aber wenn dann mal so eine schwierige Rexis kommt, wo man nicht weiterkommt, also es geht fast immer quasi ein hochviskoses Viskolastikum einzufüllen und dann die Mikropinzette zu nehmen und weiterzumachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, uns hat es enorm viel gebracht, weil wir eben auch die Grundinvestitionen dadurch viel niedriger halten konnten. Wir haben halt nicht 20 Mikrorexis-Pinzetten gekauft, sondern nur 3 und benutzen halt dafür 20 Einmal-Sets, die vorgepackt sind. Und in Bezug auf Effizienz war halt unser Vorteil, wir haben halt eine Packung, da ist alles drin, das zieht die Schwester ab, die ist schon steril, ich operiere damit und danach wird die wieder zugeklebt und geht in die Mülltonne und der nächste Patient kann kommen. Die müssen die nicht vorreinigen, die müssen die nicht in Steri tun, die gehen nicht kaputt.
Ich würde mal sagen, auch bei Ihren EWOM-Sets ist es wahrscheinlich genauso. Und ich meine, da kann ich mich erinnern, wir haben ja eine Einzelermächtigung in Magdeburg für EWOMs, aber das ist ein politisch auch ein schwieriges Feld, weil wir jetzt kaum noch Zuweiser haben, die uns EWOMs schicken, weil das soll alles außerhalb der Uni bleiben. Ich habe zum Beispiel für ein Riesenproblem damit, dass ich meine Studien AMD und IWOM-Studien nicht mehr machen kann, weil ich keine Patienten mehr zugewiesen kriege. Also man merkt schon, dass so eine Art Verteilungskampf da draußen um die IWOMs stattgefunden hat. Jedenfalls hab ich so ein bisschen den Eindruck, dass der ongoing ist. Aber um zum Thema zurückzukommen, wir haben vor einigen Jahren angefangen mit dieser Einzelermächtigung, dann geschaut, wie machen wir das, wie steigern wir da die Effizienz, ja? Wie werden wir schneller? Und in dem Moment, wo wir diese Sets hatten, wo dann wirklich nach Schema F und aufreißen, hin, wegschmeißen, sind wir auch extrem viel schneller geworden. Die Wartezeiten für die Patienten extrem reduziert dadurch, weil die letztendlich nicht mehr so lange, der Wechsel im eigentlichen OP-Saal, der nicht mehr so lange war. Also das, ich sag's jetzt mal ein bisschen salopp, das flutschte dann einfach besser durch Einmalinstrumente. Statt dass jede Schwester nochmal alles da aufpackt, ein Sieb aufreißt und dann das Tuch zurück. Klar, Sie wissen, ich muss jetzt nichts erzählen. Ja, das dauert einfach ewig lange, ja.
Vor allem hat lange gedauert. Ja. Für die letztendlich, die Anzahl der Instrumente in den EWOM-Sets ist ja relativ beschränkt.
Na gut, ich kann mich erinnern, da war noch ein Tüpferchen dabei und dann noch eine kleine Pinzette zum Festhalten und. Also, aber auch da haben wir extrem dazugelernt, ja, dass es einfach auch schneller geht. Muss auch schneller gehen. Ich meine, es ist nicht unbedingt Chirurgen-Delight, ne, was man da so macht. Das ist ja nun.
Definitiv nicht.
Da operiere ich lieber eine schöne Netzhaut oder eine schöne Linse oder die halb abgestürzt ist und rette die noch nicht. Da kommt man dann aus dem OP und sagt sich, hey, wieder. Aber EWOM. Naja, was soll ich sagen? Wichtig, machen wir. Aber als Chirurg jetzt, das ist natürlich etwas, naja.
Wo möchten Sie denn gar nicht auf resterilisierbare Instrumente verzichten im Moment?
Ja, also ich liebe immer noch für bestimmte schwierige Sachen meine Tunneldiamantmesser, die natürlich teuer und sehr, sehr bruchanfällig sind. Aber das sind so Kleinigkeiten. Und dann habe ich Rexis-Pinzetten für die Mikrochirurgie im vorderen Augenabschnitt, die ich gerne benutze, die es auch nicht einmal gibt in der Qualität, wie ich es mir vorstelle. Das mag sich vielleicht auch ändern. Aber so eine Rexis-Pinzette, die einen schon so ein paar Mal aus einer Rexis rausgeholfen hat, die eigentlich fast verloren war, oder auch die kindliche Katarakt, die Rexis, sehr, sehr anspruchsvoll, brauche ich nicht zu erzählen, möchte ich eigentlich nicht drauf verzichten. Aber es kann sein, dass das auch noch kommt, qualitativ. Wir entwickeln uns ja mal weiter.
Wie sehen Sie denn so die Stellung der deutschen Chirurgen im Vergleich zu vor allem Großbritannien und Frankreich, die ja schon als Vorschrift haben, alles, was es in einmal gibt, in einmal verwenden zu müssen und die jetzt zum Beispiel händeringend auf die ersten einmal FACO-Handstücke oder Ersatzsysteme für die FACO warten, um auch das in den Single-Use-Bereich reinzubringen?
Das wird wahrscheinlich kommen, ja. Es ist einfach, es wird kommen. Denken Sie nur an die Hygienevorschriften. Was können Sie überhaupt noch sterilisieren? Was dürfen Sie noch sterilisieren? Was, wenn es ein Lumen hat? Ich komme ja sogar mit diesen Rexis-Pinzetten jetzt mit der Hygiene langsam in die Petrolie, weil wie spülen Sie da durch? Ja, es geht praktisch gar nicht. Und dann die Frage, was muss eine CE-Zertifizierung haben und diese ganzen Dinge, die werden kommen. Ich würde mir denken, dass das noch mehr Fahrt aufnimmt. Ja. Nicht nur wegen der Effizienz, sondern auch wegen der Hygienevorschriften und der Normen, Medizinproduktegesetze und so weiter und so weiter. Also da kommt einiges auf uns zu.
Wir kommen noch mal ganz kurz ein bisschen mit zurück auf Corona. Sie haben ja vorhin schon auch mit erwähnt, wie Sie Ihre OP-Valenzen trotzdem ausnutzen könnten durch die Kooperation mit der Neurochirurgie. Haben Sie auch in dem Zusammenhang, weil es ja Viren sind und gerade für Corona gibt es ja auch einige quasi Nachweise, wie lange die auf unterschiedlichen Oberflächen letztendlich haften bleiben. Metall, Großteil unserer Instrumente, ja, ich glaube sogar an die 24 Stunden. In diesem Zusammenhang schon drüber nachgedacht oder vielleicht schon aktiv ein paar Instrumente und Sachen gewechselt oder das war jetzt erstmal noch alles außen vor?
Das war erstmal noch außen vor, was wir natürlich sofort gemacht haben, bevor unsere Hygiene uns gesagt hat, wie wir uns zu verhalten haben, jetzt schon die Triagierung vor der Bulli-Klinik gemacht, also mit Plexiglasschutz an den Spaltlampen. Sie wissen selbst, dass das erste Opfer von Covid in China war ein Augenarzt, ja, mit 34 Jahren. Und der ist auch noch in China dann, der durfte das gar nicht publik machen, wurde dann auch, war die Polizei involviert und hat, soweit ich weiß, sogar seine Familie dann verlassen, ist in ein Hotel gezogen und dann verstorben an Pneumonie und Covid-Problemen und hatte sich angesteckt bei einer asymptomatischen Glaukompatientin durch den nahen Kontakt, den wir alle an unserer Spaltlampe ja haben. Aerosol nur so als Beispiel.
Wir kommen jetzt nochmal zurück. Sie haben ja auch kindliche Glaukome. Kindliche Glaukome sind ja auch häufig bilateral betroffene Patienten. Ganz häufig, schon vor Covid im Gespräch, war auch die bilaterale Katarakt-OP. Mhm. Jetzt gerade in diesem Zusammenhang, ist das vielleicht ein sinnvoller Weg, um das Risiko für die Leute nochmal zu minimieren, weil der Gesamtaufenthalt im Krankenhaus und Covid kann man ja quasi auch als Krankenhauskeim mit bezeichnen. Dadurch reduziert es oder immer noch in Deutschland sehr, sehr kontrovers gesehen, bilateral zu behandeln?
Das ist eigentlich eine fiese Frage, weil es eine Gemengelage ist, wo Sie auf der Hand mindestens 5 verschiedene Faktoren haben, die damit reinspielen. Nicht? Das ist einerseits die pekuniäre Seite. Wie wird das abgerechnet? Wie verdienen Sie dann noch Ihr Geld?
Geld ist da.
Ja, okay.
Geld lassen wir heute mal weg.
Na gut, dann werden wir im Herbst, glaube ich, sehen, dass nicht mehr viel da sein wird. Aber wir schauen mal. Aber letztendlich ist das eine Frage, die wir durch Studien klären müssen. Wie hoch ist die Infektionsrate, wie ist die Komplikationsrate? Ich selber mache bilaterale FACO eigentlich nur in ganz besonderen Ausnahmefällen. Und das sind geistig behinderte Patienten, also wirklich hohes Lebensalter, wo man sagt, okay, in dem Maße nochmal wirklich was erreichen für kurze Zeit.
Es gibt ja Studien dazu.
Ja, schon, aber nochmal, Sie müssen natürlich einerseits absolut sicher sein. Und wenn Sie mit einer Infektionserkrankung, die auch nur im Krankenhaus verstärkt anzutreffen ist, weil dort viele Erkrankte sind, zu sagen, okay, den Patienten machen wir jetzt beide Augen gleichzeitig, gut, er hat einen Krankenhausaufenthalt aber weniger.
Schauen wir uns jetzt den mathematischen Aspekt dahinter an, dann kommt ja eindeutig raus, wenn der zweimal kommt, ist das Risiko, dass er was hat, höher, wie wenn er nur einmal da ist, auch wenn er bei dem einmal 50% länger da ist.
Na gut, wenn man jetzt die Komplikationsrate, die er dann hat, dann hat er ein Cystoides Maculatum auf der einen Seite oder eine Augeninnenreize, muss er nochmal kommen. Und da erhöht sich das Risiko, dass er wieder retour kommt, halt nochmal. Also nochmal, das ist eine schwierig zu definieren.
Und jetzt ist ja Katarakt elektiv. Aber Sie haben ja wirklich auch die Glaukomkinder, die sind nicht elektiv.
Ja,
wie machen Sie es da?
Da mache ich es davon abhängig, wie die Situation an den Augen ist. Es ist wirklich absolut individuell. Da sind ganz, das ist eine multifaktorielle Entscheidung, weil ich nicht den Eltern, ich sage den Eltern schon, wenn ich ins, wenn es beidseitig buffthalmisch ist, ein beidseitiger Druck hoch ist. Und dann sage ich den Eltern, ich gehe in die OP rein, ich mache eine 360-Grad-TO oder TO oder wie auch immer, was man dann bestenfalls tut. Und wenn das gut läuft, das richtig gut läuft, dann nehme ich mir vor, die andere Seite auch zu machen, um einfach die Narkose, die doppelte Narkose zu minimieren. Wenn ich aber irgendein Problem habe und sei es nur eine starke Vorderkammer, stärkere Vorderkammerblutung nach der TO, mache ich nicht beide Augen. Natürlich, da spielt die Frage Amblyopie dann mit rein, Blutung lange im Auge und so weiter und so fort. Das ist ganz, ganz schwer abzuschätzen. Ja, das ist aber auch so ein Sonderbereich von der Ophthalmochirurgie, ganz, den ich sehr, sehr speziell bewerte und auch eigentlich jedes Kind einzeln betrachte. Ja, also, aber es kommt jetzt nicht aus Effizienzgründen in meine Überlegungen rein, ich mache jetzt die kindlichen Glaukome auf beiden Seiten, wenn es beidseits ist, weil das Kind dann nur einmal in die Klinik kommt oder kommen muss.
Effizienz ist ja einfach auch nur quasi ein Aspekt, der sich da erstmal schön hervorheben lässt. Aber wir wollen ja über viel mehr reden, was auch damit zusammenhängt. Glauben Sie, dass die Industrie noch mehr machen kann, um diese beidseitigen Eingriffe für die Patienten sicherer zu machen? Weil für die Kostenträger wäre es ja auch eine deutliche Kostenersparnis, die ja, weil unsere Kassen gerade immer leerer werden, sicherlich auch mit sinnvoll wäre. Natürlich müssen auch wir von irgendwas leben, aber trotzdem, wenn der Patient weniger oft kommen muss, kostet es auch weniger Geld.
Ja, jetzt aber mal eine kritische Rückfrage. Was hätten Sie denn gerne, wenn es jetzt an den Geldbeutel geht? Denn wenn Sie doppelt operieren, ist das ja zumindest im stationären Bereich auf jeden Fall deutlich unterbewertet, als wenn Sie Patienten nochmal nach Hause schicken oder nochmal in die Praxis kommen lassen und nochmal operieren. Dann können Sie das zweimal abrechnen. Ich finde es nicht gut, dass wir viel über Geld reden in diesem Podcast, aber letztendlich ist das auch eine Frage. Wenn man das splittet, ist der Umsatz größer. Ist ja so.
Definitiv. Aber es geht ja auch nicht immer nur um Umsatz.
Nee,
es geht ja auch um Zeit
schön,
und es
von
geht ja auch um den Patienten. Und wahrscheinlich operiere ich deutlich mehr Patienten beidseitig als Sie.
Ja,
und zwar meistens als reine Dienstleistung. Mhm. Weil der Patient einen weiten Anfahrtweg hat oder die Angehörigen ihn nicht bringen können oder weil er mir einfach sagt, kann ich nicht beide Augen zeitgleich machen lassen und ich sage dann einfach, gut, dann machen wir die halt zeitgleich, ohne auf den Geldbeutel zu gucken. Mhm. Ich fände, was ich sehr schade finde, ist, in Deutschland gibt es immer nur Ja und Nein. Mhm. Es gibt keinen Zwischenweg. Also entweder Sie machen beide Augen, dann kriegen Sie nur eins bezahlt. Oder Sie lassen Zeit dazwischen, dann kriegen Sie beide bezahlt. Mhm. Es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, gut, wenn Sie beide Augen machen, dann machen wir halt für das zweite Auge nur 50%. Weil Aufwand ist ja trotzdem mit dabei.
Ja.
Und das ist für mich eher das Problem, dass man nicht guckt, einen Weg zu finden, dass man diesen Service dem Patienten anbieten kann. Mhm. Vor allem auch den Patienten, die es brauchen, wie zum Beispiel die Kinder, wie die Behinderten.
Ja.
Sondern dass wir halt immer dieses Schwarz-Weiß-Denken in diesem
Bereich. Das finde ich auch nicht gut. Und deshalb hatte ich ja eingangs auch gesagt, man muss es sehr patientenindividuell betrachten. Ich mache das auch. Und wo wir uns vielleicht auch schon, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wo ich mich wirklich entfernt habe von diesen zweizeitigen Operieren, ist, wenn Netzhautchirurgie gemacht wird. Da muss man sich einfach überlegen, man macht Öl und Gas hin rein und vitrektomiert und der kommt für seine Katarakta sekundaria, also komplikater. Ob man dann, und ich kenne einige, die das absolut auch favorisieren, dass man dann auch bei einer noch relativ klaren Linse die Phako gleich mitmacht. Ja, das ist eigentlich auch etwas, was ich so beobachte, ich so durchsetzt. Ja, und da bin ich jetzt auch nicht mehr so, dass ich sage, oh ja, die Linse ist doch noch gar nicht trübe. Jetzt lasst uns doch erstmal die Netzhaut machen und dann, wenn ein graues Stahl halt da ist, dann machen wir da nochmal einen Termin, eine stationäre Aufnahme für eine Kataraktoperation.
Ja, wie gesagt, ist ja auch nicht im Sinne quasi des Patienten.
Nee, absolut nicht.
Auch nicht im Sinne der Kostenträger. Und ich glaube, wenn wir da unsere Transparenz mit den Kostenträgern erhöhen, um eben nicht mehr solche unnötigen zweizeitigen OPs zu machen, ist ja auch wieder mehr Geld im Topf, um damit vielleicht die einseitigen OPs bilateral.
Ja, nicht nur Geld, sondern auch dann Kapazitäten, nicht? Denn sie, wenn sie das splitten, kommt der Patient ja nochmal, belegt ein Bett und ist dann wieder da und hat nochmal, möglicherweise nochmal Anästhesie, weil Spritzenphobie und naja, es ist auch nicht so richtig toll, so ein vitrektomiertes Auge mit einer vielleicht Zonula-Schwäche dann in ja, einer Betäubung zu operieren, wo nur Tropfen da sind oder Hydrano oder sowas. Nicht? Also das dann, mache ich das nicht mehr so gerne. Ja? Wenn der Patient dann so mittendrin sagt bei der Fakultät, sind sie denn schon fertig? Das macht nicht so viel Spaß.
Wir sind ja immer noch beim Thema OP-Effizienz, aber im OP kann man auch nur effizient sein, wenn die Vorbereitung auf den OP richtig läuft. Und das ist ja meistens die Hauptengstelle, wo sich auch viele, viele Patienten letztendlich bündeln. Wir haben in Deutschland Patienten, die versorgt werden müssen, die fallen nicht weg. Sie sind Glaukomspezialist, Netzhautspezialist. Das sind auch viele Notfälle, die kann man nicht ewig aufschieben. Wie sind Sie damit umgegangen? Haben Sie da versucht, an die Effizienz zu gehen, aber eher unter dem Aspekt, die Patienten zu schützen, dass sie weniger Wartezeiten haben, sich weniger Leute treffen, als einfach nur, um noch mehr Patienten durchzubringen?
Also ich habe, als das losging und wir diese Bettenschließungen hatten und die Zahlen reduzieren mussten, so ein Videopodcast geschaltet für die Homepage von meiner Klinik, wo auch jeder Klinikdirektor sich hingestellt hat und der Bevölkerung erklärt hat, was jetzt noch behandelt wird und was nicht. Und ich habe in dieser Videobotschaft auch ganz klar gesagt, dass Notfälle, dass von Erblindung bedrohte Menschen, dazu gehört auch übrigens ein AMD-Patient, der eine Visusverschlechterung hat, weil sein Ödem zunimmt oder wie auch immer, dass diese Menschen behandelt werden. Und wir haben natürlich dann versucht, mit diesen Sicherheitsmaßnahmen, die ich gerade erwähnt habe oder vorhin erwähnt habe, damit umzugehen. Und wir haben dann das höhere Gut, das Augenlicht einfach auch gesehen. Und sehr schnell kamen auch die Abstriche, die dann eigentlich bei jedem, der in die Klinik geht und operiert wird, die dann gekommen sind. Also es geht keiner mehr im Moment in den OP, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, der nicht einen Abstrich hat. Es wird auch keine IVON gemacht, der nicht einen Abstrich hat. Ja, also das ist, man weiß ja vorher, wann die ihre Spritze kriegen. Die Covid-Tests gehen relativ schnell und da geht keiner mehr in den OP, der da nicht gescreent ist. Ich habe neulich sogar, da ist einer durchgeschlüpft in OP und der Anästhesie hat mich angesprochen und gesagt, Herr Professor, die hat keinen Abstrich, geht bitte wieder zurück auf Station. Der war schon quasi auf dem Weg in den OP zur Anästhesie, da fiel das auf, der Abstrich hat gefehlt, da ging das wieder zurück auf Station.
Jetzt ist ja sowieso bei uns beiden so eine leichte Kontroverse. Sie sind in der Uniklinik, ich bin im privaten Bereich. Wie ist es bei Ihnen geregelt quasi, was den Einkauf, betriebswirtschaftliche Analysen angeht? Wird das alles für Sie gemacht? Dürfen Sie das aktiv quasi mitbestimmen? Sie hat vorhin mal gesagt, Sie gehen von den Linsenlagern weg, Sie geben vor, welche Linsen genommen werden. Oder gibt es dann nochmal einen Betriebswirt dahinter, der sagt, Sie können die Linsen aber nur in der und der Preisspanne oder benutzen?
Bei Linsen ist es zumindest in meiner Klinik so, dass man erstmal keine Vorschriften macht, sondern dann nehme ich einfach auch was mir gefällt, wo ich jetzt auch in anderen Spezial-OPs, die ich so mache, so diese Chip-Implantation zum Beispiel, da brauche ich bestimmte Linsentypen, die diese Bewegung mitmachen, dieses Durchbiegen mitmachen, dass ich für diesen IOD-Chip einfach Platz habe. Also da ist der Einkauf auch so bereit zuzuhören, dass er sagt, okay, der will diese Linse haben, weil er die da und dafür braucht. Also ich kriege da wenig Vorgaben, aber es ist natürlich eine kaufmännische Direktorin bei uns an der Klinik, die schon sehr genau darauf achtet, was passiert und wie eingespart werden kann. Und da gibt es auch Einkaufsverbünde für Wäsche, für alle anderen möglichen Sachen, wo ich keinen Einfluss habe, wo ich gar nicht überblicke, auch gar nicht überblicken möchte, weil ich gar nicht die Zeit habe, mich mit sowas zu beschäftigen. Aber letztendlich ist da noch relativ viel Freiraum. Ich weiß von anderen Kliniken, wo ganz klare Vorgaben sind, wo gar nicht überlegt werden darf, ob man mal was ausprobieren möchte, ja.
Herr Professor Thieme, wir kommen zu unserer festen Rubrik, dem Blickwinkel Lifehack. Und ich würde ganz gerne, gerade auch in dem Bezug Effizienz, einmal Produkte hier das Thema Nachhaltigkeit mit ansprechen, was ja immer wichtiger wird. Und was können Sie den Zuhörern mitgeben in Bezug auf Nachhaltigkeit in der Klinik, in der Praxis, im Alltag?
Ja, Nachhaltigkeit im OP, das ist so eine große Frage. Ich meine, das ist uns auch schwer zu bewerten. Wenn man jetzt überlegt, man nimmt einmal Instrumente, sieht es den ganzen Verpackungsmüll, das Plastik, was da drin ist, teilweise auch Metall, was dann verschwindet vielleicht. Das ist die eine Sache. Nur, wie will man das bewerten? Auf der anderen Seite haben sie dann den Sterilisationsvorgang mit irgendwelchen Spüllösungen, die auch hergestellt werden müssen, die auch entsorgt werden müssen, die gefiltert werden müssen, was auch immer. Und wenn man dann anfängt, noch weiter zu überlegen, dann wird natürlich der Müll heute, den wir so wegschmeißen, einmal Instrumente wandern alle in den schwarzen Eimer mit Deckel drauf, der wird nicht wieder aufgemacht, das kommt komplett so in die Flammen, das wird verbrannt. Auch aus Sterilitätsgründen, da darf man das jetzt auch nicht sortieren und da irgendwelche Messerchen mit Metall versus Plastik aussortieren, das geht einfach nicht. Und dann ist es so, dass aus diesem Werk, wo das verbrannt wird, natürlich auch wieder Energie rauskommt. Das heißt, da können sie eigentlich ist wie eine Büchse der Pandora, die sie aufmachen, aber es eigentlich gar nicht überlegen, wo man anfängt zu bewerten. Aber ich denke mal, wenn man diese ganzen Dinge wie QM hat, wie Zertifizierungs, Audits, wo man auch gedrängt wird, zu Recht auch, dass man steril arbeitet, dass man einmal Instrumente aus Sicherheitsgründen auch benutzt, wird die Reise dorthin gehen. Und das ist, glaube ich, überall, wo man auch in die anderen Fachdisziplinen guckt, wo das geht, wird einmal benutzt. Ja, keiner wäscht mehr Baumwolle, irgendwelche Abdecktücher. Überlegen Sie mal, was da an der Energie flöten geht, wenn das gewaschen wird und wieder auf der Straße wieder zurücktransportiert, hin und her geschaffelt. Also das ist eine Frage, ganz schwer zu beantworten, aber ich denke, wir sind alle aufgefordert, uns da Gedanken zu machen und in die Richtung auch umzudenken. Ja.
Vielleicht wird das ja ein Projekt für Ihre Amtszeit als Präsident der DOG, die sich um die Klimaneutralität in diesem Bereich etwas Gedanken zu machen, oder vielleicht stößt die DOG in Zusammenarbeit mit den anderen Universitätsprofessoren in die Richtung was an, um mal nachzugucken, was ist denn wirklich nachhaltig, wovon auch unsere Kinder später wieder profitieren können.
Ja, das ist ein Thema, das absolut dringend ist, und die Young DOG geht in dieselbe Richtung, die wollen das auch, nicht? Wir müssen uns Gedanken machen. Man muss nicht jedes Papier bedrucken, was dann ungelesen. Ich beobachte das auf diesem Kongress, ich habe es das selber auch gemacht. Dann nehme ich gar nicht aus, ich kriege die Kongresstasche, ich forste durch. Sie lachen, ja, aber Ihnen geht es ja genau. Sie lachen und Sie gehen mit dieser Kongresstasche, nehmen den Flyer und der fliegt sofort in den Müll. Ne? Wenn ich jetzt mal so ein bisschen.
Meistens salopp, die Tasche am Ende noch mit dazu,
genau,
weil man schon so viele hat.
Und das müssen wir, glaube ich, bleiben lassen. Also diese Wegwerfmentalität von Dingen, die wir eigentlich nicht brauchen, jetzt muss man es auch nicht bedrucken. Dann muss man eben auch das anders machen und dann digital verschicken. Ja? Und wenn man es dann elektronisch wegschmeißt in Papier, kommt das ist nochmal was anderes, als wenn man es mit bedruckten Papieren in den Müll schmeißt, ja.
Herr Professor Thieme, vielen lieben Dank für diese tolle Diskussion. War sehr ausschweifend. Ich glaube, wir konnten wirklich sehr, sehr viel abdecken. Ich bin mir sicher, dass die Zuhörer, gerade weil es eben jetzt auch die letzte Episode war, davon absolut begeistert sein werden. Und nachdem es sich ja vor allem um Augenärzte und Augenärztinnen handelt, vor allem ihre Amtszeit in der DOG entgegensehnen werden. In dem Zusammenhang möchte ich mich auch nochmal von all unseren Zuhörern verabschieden. Das ist erstmal die letzte Episode der ersten Staffel von Blickwinkel, der Expertentalk der Ophthalmologie. Ich hoffe, euch hat allen das Format gefallen. Gebt gerne Feedback an blickwinkel@bausch.com oder unter LinkedIn auf Blickwinkel, der Expertentalk der Ophthalmologie. Ihr könnt den Podcast abonnieren. Ihr könnt ihn auch teilweise bewerten bei Spotify, Google und den ganzen anderen Plattformen oder euch auf einem Player ihn direkt anhören. Und ich hoffe, dass wir uns alle so auch wiederhören werden. Und damit dürfen auch alle wieder die Augen aufmachen.